Ja, wir haben heute Morgen doch schon so viel Gutes gehört, schon so viel Ermutigung erfahren, schon so viel Zuspruch. Das ist wirklich stark. Wenn wir es gewusst hätten, hätten wir ein Zeugnis- und Lobpreisgottesdienst heute machen können, dann hätten wir uns die Predigt sparen können. Das wäre mir eigentlich recht gewesen heute. Weil ich auch recht erschöpft aus dem Pfadfinderlager, aus dem Rangerlager nach Hause gekommen bin. Aber die Woche, als ich so wenig Kraft hatte, da musste ich an eine Begebenheit aus der Bibel denken und die möchte ich heute mit euch teilen, für alle die, die etwas erschöpft sind heute Morgen, die neue Kraft brauchen und neue Ermutigung brauchen. Und wenn du sagst, mir geht's heute nicht so, ich strotze vor Kraft, ich habe so viel Kraft wie noch nie zuvor in meinem Leben, dann glaube ich, dann sind die Prinzipien, die wir uns gemeinsam anschauen und zu erkennen, wie liebevoll Gott sich um uns kümmert, trotzdem gut zu hören. So wie bei Josef, wird immer fette und magere Jahre geben. Und wenn bei dir fette Jahre sind, dann nimm das jetzt, um einen Vorrat anzuhäufen, vielleicht für magere Jahre, die kommen mögen. Ich möchte mit euch einen Text lesen aus 1. Könige 19, 1-7. Da heißt es, Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baalspropheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da aber bekam Elia Angst und er floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda, dort ließ er auch seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste hinein. Schließlich sank er unter einem Wacholderstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und er schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich, da berührte ihn ein Engel und er sagte zu ihm, steh jetzt auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und danach legte er sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal und berührte ihn und er sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt noch eine lange Reise. Eine Begegnung, wo wir viel über Gott lernen können, wie Gott ist, wie uns Gott behandelt und wie uns Gott auch nicht behandelt. Aber wir wollen von vorne anfangen, nicht ganz von vorne. Ich würde mich heute auf diese Geschichte auf diese Episode von Elia beschränken. Anne-Rose hat ja über Elia gepredigt, das könnt ihr online nachhören, sehr zu empfehlen, wenn ihr die ganze Vorgeschichte davon ausführlicher hören wollt. Nur so viel dazu kurz. Über diesen König Ahab, da heißt es in der Bibel, doch Ahab, er tat, was dem Herrn missfiel, mehr noch als alle anderen Könige vor ihm. Was war das Problem? Warum hat er so ein schreckliches, gottloses Leben geführt? Nun, er hat die falsche Frau geheiratet. Isabel, die Tochter vom König von Sidon, und durch diese Ehe kam dann Götzenanbetung mit in dieses Reich hinein. Anbetung von Aschera, von Baal und so weiter, das alles hatte Isabel quasi mit in die Ehe hineingesteckt. Also man muss wirklich aufpassen, wen man heiratet, offensichtlich. Das hat doch einige Auswirkungen. Und es hat Gott natürlich nicht gefallen, was dort passiert ist. Doch Gottes Herzensanliegen war, sein Volk zu retten, sein Volk zu befreien. Sein Herzensanliegen war, dass sein Volk wieder umkehrt zu ihm. Und dazu hat Gott Elia gebraucht. Und ich finde es sonst stark, wenn wir das, oder auch bezeichnen, wenn wir das sehen können, dass in so einer heruntergekommenen, auch in einer gottfernen Gesellschaft, wie das damals war, dass dort Elia erlebt hat, wie Gott ihn versorgt, wie Gott in seiner Nähe ist. Und es ist ganz, ganz wichtig. Markus hat es heute Morgen gesagt, es ist so wichtig, dass wir verbündet sind mit Gott. Und Elia, er war verbündet mit Gott, offensichtlich. Gott hat sich immer wieder zu Elia gestellt und hat immer wieder durch ihn Großes getan. Und es ist so wichtig, wenn wir unterwegs sind mit Gott, wenn wir Gott auf unserer Seite haben, dann bestimmt nicht unsere Umstände unser Schicksal, sondern bestimmt Gott unser Schicksal. Und es ist so wichtig, so entscheidend. Wenn Gott auf unserer Seite ist, wer soll gegen uns sein? Unser Schicksal wird nicht bestimmt von unseren Umständen, von der Politik, von all diesen Dingen, die von außen auf uns eindringen. Unser Schicksal wird bestimmt, ob wir Gott in unserem Leben haben, wenn wir Gott in unserem Boot haben, wenn wir Gott in unserem Herzen haben, dann bestimmt er unser Schicksal. Er sagt uns, ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und das dürfen wir erfahren, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass es Zukunft und dass es Hoffnung gibt. Und Elia, der Gott ja so stark erlebt hat, in so vielen Situationen in seinem Leben, übernatürliche Versorgung, übernatürliche Wunder hat er von Gott erlebt. Dieser Glaubensheld, er liegt jetzt erschöpft unterm Busch. Manchmal denken wir, so die Glaubenshelden, unsere Vorbilder, die großen Männer und Frauen Gottes in der Bibel, die waren niemals erschöpft, niemals niedergeschlagen. Denen gelang alles, was sie anpackten, so wie man zum Beispiel über Josef schreibt. Ihm gelang alles, was er anpackte. Und auch wenn wir an Elia denken, dieser Mann voller Kraft, der sich mit 500 Baalspriestern angelegt hat und er hat es hinbekommen, weil Gott bei ihm war. Aber auch er hatte diese Zeiten der Erschöpfung, wie wir in diesem Bibeltext lesen. Wenn wir erschöpft sind, denken wir oftmals, so geht es mir, dass man denkt, Mensch, das ist doch nicht normal. Ich muss doch mehr Kraft haben, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Aber in Jakobus 5, Vers 12, da heißt es über Elia, Elia, er war ein Mensch wie wir. Warum war er ein Mensch wie wir? Ich glaube, weil er beides kannte. Zeiten der Kraft und der Power, aber auch Zeiten der Schwachheit und Zeiten der Niedergeschlagenheit. Er kannte beides. Wenn wir bei Jakobus weiterlesen, heißt es ja, Elia, er war ein Mensch wie wir, weil als er betete und da hat es nicht mehr geregnet und als er wieder betete, da regnete es wieder und so weiter und so weiter. Das sind alles so Punkte, wo wir denken, das hat wenig mit meinem Alltag zu tun. Also das hat wenig damit zu tun, wie ich mein Leben mit Gott lebe. Deswegen fällt es uns vielleicht schwer zu denken, wie soll denn Elia ein Mensch gewesen sein wie wir, wenn er so viel Übernatürliches erlebt hat, wenn er so viel gemacht hat, wo wir denken, das hat mit meinem Alltag eigentlich nichts zu tun. So. Aber auch wir haben gerade gehört, dass auch Gott Gebete fürs Wetter erhört. Eine Freundin von mir aus Neubrandenburg, als die so ganz frisch ihr Leben Jesus gegeben hat, da ist sie kurz darauf in Urlaub gegangen und die ganze Woche war Regen angesagt und sie hat gesagt, na, ich habe doch jetzt gelernt, dass ich für alles beten kann und dass Gott Gebete erhört und sie hat gebetet, dass es nicht regnet die Woche. Und es war tatsächlich so. Die Woche lang hat es nicht geregnet. Gott hat dieses Gebet erhört. Ich glaube, weil er einfach glücklich war über diesen kindlichen Glauben, über dieses Gottvertrauen. Und tatsächlich hat es funktioniert. Ich glaube, wenn wir jetzt beten würden, dass Gott 3, 4, 5 Jahre es nicht regnen lassen würde, würde er das nicht machen. Er hatte dort damals was vor mit dem Volk, deswegen war das damals notwendig. Er würde es nicht ein Gebet erhören, was nicht sinnvoll ist. Ich glaube aber, dass Gott genauso unsere Gebete hört, wie er Elias Gebete gehört hat. Dass Gott unser Gebet genauso ernst nimmt und dass wir genauso diese Dinge Gott bringen dürfen und dass Gott darauf eingeht und dass Gott es hört. Wie kommt es jetzt aber, dass ein Mann Gottes, der so viel erlebt hat, jetzt unterm Busch liegt und nur sagt, das Einzige, was er will, ist eigentlich nur noch sterben. So schlecht ging es ihm in dieser Situation. Was war passiert? Enttäuschung hatte ihn gepackt. Vielleicht hat er mehr erwartet. Er hat dieses große Wunder erlebt auf dem Berg Karmel, wo Gott sich zu ihm gestellt hat. Vielleicht hat er gedacht, dass sich alle für Gott entscheiden, dass sich auch König Ahab und auch Isabel, dass auch die sich Gott zuwenden, dass auch die sich für Gott entscheiden. Aber genau so kam es nicht. Im Gegenteil, sie trachteten ihm jetzt nach dem Leben. Er sagt hier, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Enttäuschung hat ihn gepackt. Ich kann das nachvollziehen, dass es Zeiten gibt der Siege und Zeiten der Niederlage. Das erste Pfadfindercamp, auf dem ich war, das war, wie soll ich sagen, wie so ein Traum. Ich war da dort das erste Mal als Leiter dabei von einem größeren Pfadranger-Team und das war richtig gut. Wir hatten so starke Andachtszeiten, so intensive Zeiten mit Gott gehabt. Und die Dinge, die ich ihnen sagen konnte, sie haben diese Dinge aufgenommen. Wir hatten gute Gespräche und es kam richtig an. Und ich habe mich so richtig am richtigen Platz gefühlt dort. Es gab da einen Abend, wo dann so spielerisch der beste Teamleiter gewählt wurde und ich wurde sogar gewählt, obwohl ich keine Ahnung hatte. Ich wusste gar nicht, was geht hier ab, was mir da so irgendwie geschah. Ich weiß gar nicht, irgendwie ein total krasses Camp. Und das letzte Camp, auf dem ich war, manchmal ist es so, war irgendwie genau das Gegenteil. Ich hatte ein Kundschafterteam gehabt und es war schwierig. Und es gab da Momente, wo ich dachte, ich bin hier irgendwie völlig fehl am Platz. Keiner hört auf mich. Meine Worte, die ich sage, sie erreichen die Jugendlichen nicht. Irgendwie habe ich mich irgendwie dort sehr komisch gefühlt. Und ich kann es nachvollziehen, wie das ist, wenn einen in diesem Moment irgendwie Enttäuschung packt. Ich habe nach dem Camp gedacht, irgendwie hatte ich mehr erwartet. Ich habe irgendwie gedacht, dass ich das als Teamleiter irgendwie besser kann, dass ich das dem besser begegnen kann, dass ich irgendwie fähiger wäre in dieser Situation. Und ich habe gemerkt, das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte, wie ich das dachte. Elia sagt, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Enttäuschung hatte ihn gepackt. So schlimm, dass er sogar sagt, ich möchte nur noch sterben. Aber Gott, er wollte nicht, dass Elia stirbt. Gott, er hatte ganz andere Pläne mit ihm. Und es ist so wichtig, es ist niemals zu Ende, solange Gott nicht sagt, dass es zu Ende ist. Gott ist derjenige, der über Leben und Tod entscheidet. Und da dürfen wir ihm nicht reinpfuschen. Gott, er möchte, dass wir ein lebensbejahendes Leben leben. Und auch in Zeiten, wo es uns so schwer geht, dass wir erfahren können, so wie wir auch in den Zeugnissen von euch gehört haben, dass wir erfahren können, Gott ist da. Er begegnet uns, er trägt uns durch, er gibt uns wieder Zukunft und Hoffnung. Und ich glaube schon, dass Elias Perspektive, weil er Gott kannte, die Perspektive war, nicht so eine negative Perspektive vom Tod, sondern schon eine positive Perspektive. Dass ich gedacht habe, oh, wenn ich jetzt sterben würde, dann wäre alles vorbei. Keine Sorgen mehr, keine Probleme mehr, keine Ängste mehr, direkt in den Himmel, direkt zu meinem Herrn, direkt zu Gott. Und dort wusste er, da wartet auf mich ewiges Leben, ewige Erfüllung. Ich glaube, er hatte diese positive Perspektive davon. Aber wie gesagt, wir dürfen da Gott nicht reinfuschen, weil Gott entscheidet über Leben und Tod. Und es muss uns ja gar nicht so schlimm gehen, dass wir sagen, wir sind an dem Punkt, jetzt nur noch sterben. Aber es gibt schon Situationen, die das Potenzial haben, uns ganz tief runterzuziehen. Zeiten, in denen wir einfach erschöpft sind. Zeiten, in denen nicht mehr alles so mühelos aus der Hand geht, wie wir es vielleicht sonst so kennen. Elia, wir lesen in dem Text, er nimmt seinen Diener ein ganzes Stück weit mit und dann sagt er zu ihm, jetzt bleib du hier. Und ich will alleine sein. Es gibt diese Momente, wo wir denken, ich will niemand mehr sehen. Ich bin vom Typ her jemand, wo sehr, sehr gerne Menschen und Leute um sich rum hat. Und da fühle ich mich wohl, egal wie viele Leute um mich rum sind, umso mehr, umso besser. So von meinem Typ her. Aber wenn es Zeiten in meinem Leben gibt, wo ich denke, oh, jetzt nur noch alleine sein, jetzt niemand mehr sehen, dann sind es schon so Alarmzeichen. Zeichen, dass es Erholung braucht. Zeichen, dass es eine Begegnung mit Gott braucht. Wir haben als Kinder diesen Film, diesen Patterson und Findus Film geguckt, und da gibt es, eine Folge davon, in Serie ist es eine Folge davon, wo Patterson so auf dem Stuhl sitzt und so. Und Findus, er will ganz viel machen, er will mit dem Angeln gehen und was weiß ich was alles, und Patterson will gar nichts machen, sagt, ich habe halt so gar nichts Lust. Und er sagt dann so diesen Ausspruch, ich will einfach nur hier sitzen und mir selbst leid tun. So. Und mehr möchte ich heute nicht, einfach nur hier sitzen und mir selbst leid tun. Und ich kenne auch diese Zeiten, diese Momente, wo du denkst, ich will einfach nur hier sitzen und mir selber leid tun. Vielleicht mich auch ein bisschen hier zuhlen in meinem Leid, in meiner Schwachheit, in meiner Erschöpftheit. Ich will niemand mehr sehen. Jetzt nichts mehr, gar nichts mehr. Und Elia, er begibt sich sogar in die Wüste. Er begibt sich in die Wüste, um alleine zu sein. Aber was Elia zuletzt gar nicht gemerkt hat, war, dass er gar nicht allein war. Sondern da war jemand an seiner Seite. Jemand, der mit ihm ging. Jemand, der ihn begleitet hat die ganze Zeit. Da war sein eigener Gott bei ihm, der ihn nicht verlassen hat. Der ihn liebte, der ihm etwas vorbereitet, sogar in der Wüste. Und das ist so bezeichnend, wenn wir sehen, wie Gott Elia begegnet. Wir sind niemals so allein, wie wir uns fühlen, weil Gott immer da ist. Und auch wenn es Zeiten gibt in deinem Leben, wo du manchmal denkst, so, jetzt gehe ich bildlich gesprochen in die Wüste und jetzt lasse ich niemand mehr an mich ran, dann möchte ich dich ermutigen, mach dein Herz nicht zu für Gott. Gott, er meint's gut mit dir. Er möchte dir begegnen in deiner Erschöpftheit, in deiner Schwachheit, in deinen leidvollen Erfahrungen. Da möchte Gott dir begegnen und er meint es so gut mit dir. Ich finde es so schön, wie wir sehen können an diesem Bibeltext, wie Gott sich jetzt auch um Elia kümmert. Dort in der Wüste, da hat er so ein kleines, schattiges Plätzchen für Elia vorbereitet. Manche Bibelübersetzungen, die schreiben hier, es handelt sich um einen Ginsterstrauch. Wenn wir mal, wenn wir das googeln, wie so ein Ginsterstrauch aussieht, Franz, mach mal Bild 1, dann sieht es ungefähr so aus. Das erste Bild. Nein, das andere, das, genau. So, das ist so ein Ginsterstrauch, ja, wo man gerade so irgendwie drunter sitzen kann. Und manchmal haben wir so das Gefühl, in so Situationen, wo es uns irgendwie nicht gut geht, da fühlen wir uns so. So, und alles, was ich habe, ist jetzt irgendwie so ein komischer Strauch. So, da ist irgendwie alles nicht gut genug. Wenn es so gewesen wäre bei Elia, vielleicht hätte es nicht dazu beigetragen, dass er sich erholt hätte. Vielleicht hätte er gedacht, und jetzt noch das. Ich habe alles gemacht. Ich habe alles gegeben. Gott, ich habe alles für dich versucht. Und alles, was ich bekomme, ist dieses Sträuchchen. Mehr ist nicht für mich da. Mehr ist nicht drin. Aber ich bin so froh, manche Bibelübersetzungen übersetzen es mit Wacholderstrauch. Jetzt machen wir das andere Bild. Ein Wacholderstrauch. Das andere Bild. Wir haben es gerade schon gehabt. Bitte? Lädt nicht. Okay, ihr habt es kurz gesehen. Vielleicht musst du neu reinziehen und dann ist es vielleicht wieder da. Kannst du mal gucken. Okay, also so ein Wacholderstrauch, das war das, was ihr kurz am Anfang gesehen habt, das sieht anders aus. Das ist ein richtiger Baum, da kann man sich richtig gut erholen. Und das ist schon irgendwie ein Unterschied. Und wir sehen an dem, was jetzt noch kommt, dass Gott wirklich alles tut, um Elia zu begegnen. Nicht nur das Notwendigste, sondern er tut alles Mögliche, um ihm hier zu begegnen. Als Elia in der Wüste ankommt, da war er sowohl in seiner Seele als auch in seinem Körper müde und matt. Er war ausgelaugt, er hatte keine Kraft mehr. Und Gott, er begegnet ihm ohne Vorwürfe, ohne Ratschläge, ohne Besserwisserei. Elia, das hätte ich nicht von dir erwartet, dass du so schnell ausgebrannt bist, dass du so schnell keine Kraft mehr hast. Ich habe es dir gesagt, du hättest ein bisschen anders machen sollen, hättest mal besser auf mich gehört. Gott erdrängt sich dem Elia auch nicht auf und sagt ihm, jetzt reiß dich doch endlich mal zusammen. Gott in solchen Situationen, er redet nicht auf uns ein. Aber er ist für uns da. Das ist ein Unterschied. Wir sehen das bei Hiob, als seine Freunde ihn besuchen und zuerst sind sie einfach nur da und schweigen und sind bei ihm. Und es wäre besser gewesen, sie hätten geschwiegen. Denn als sie anfangen zu reden, da läuft irgendwie alles schief. Gott, er macht es nicht so wie die Freunde von Hiob. Er redet nicht auf uns ein, aber er ist für uns da. Und er empfindet mit uns, er sieht, wie es uns geht. Und das finde ich so ermutigend in Situationen, wo so viel in meinem Herzen ist. Ich darf damit zu Gott gehen und ich muss es ihm nicht erklären. Nicht detailreich irgendwie meine Emotionen beschreiben, wie bei so einem Therapeuten, der dir sagt, jetzt fang doch mal ganz von vorne an. Ich muss sie erst kennenlernen. Und wo man anfängt, alles zu erklären, von vorne bis hinten. So ist Gott nicht. Er kennt uns. Er weiß, wie es in unserem Herzen aussieht. Wir müssen ihm das nicht alles detailliert schildern. Er weiß, wie es im Herzen aussieht. Und er nimmt Anteil an unserem Leben. Und Elia erkannte Gott und er liebte Gott. Aber Gott zu kennen und ihn zu lieben, das ist keine Garantie dafür, dass wir deshalb niemals schwere Zeiten durchmachen müssen. Aber wir dürfen eines wissen, dass Gott mit uns sein wird, dass er uns nicht verlässt und dass er mit uns auch durchs finstere Tal geht, wenn wir Psalm 23 lesen. Und es gibt durch das finstere Tal eben nur einen Weg, nämlich den Weg hindurch. Doch Jesus, er verspricht uns, dass wir nicht alleine durchgehen müssen, sondern dass er mit uns durch dieses Tal hindurchgeht. Und Elia, er setzt sich hin unter diesen Baum und er schläft ein und Gott erwacht über ihn. Gott wacht sogar über seinen Schlaf und er lässt ihn schlafen. Gott, er gönnt ihm von Herzen die Ruhe. Wir Menschen sind oft selber zu uns so, dass wir uns oftmals die Ruhe nicht gönnen. Dass wir Schwachheit eigentlich nicht haben wollen. Unsere Gesellschaft ist so, dass wir oft wie Zahnräder sind im System. Und wenn dieses eine Zahnrad nicht mehr richtig läuft, nicht mehr richtig funktioniert, dann wird es irgendwie ausgewechselt. Wenn wir Zeiten der Schwachheit haben und nicht mehr volle Arbeitsleistung bringen können, oh, dann gibt es ein ermahnendes Gespräch. Aber auch untereinander ist es oftmals so, dass wir uns die Ruhe nicht gönnen. Dass wir sagen, ruh dich aus, aber dass wir irgendwie zumindest insgeheim denken, aber bitte werd schnell wieder fit, damit du wieder volle Kanne weitermachen kannst. Ich kenne das von uns, wenn einer von beiden krank ist, wenn meine Frau zum Beispiel krank ist, und ich denke, jetzt habe ich Gemeinde und die Kinder und alles alleine und so. Dann sagt man vielleicht liebevoll, ruh dich aus. Aber man denkt schon irgendwie, aber bitte werd bald wieder fit, weil alleine kriege ich das nicht hin. Und anstatt füreinander da zu sein, liebevoll, verständnisvoll, macht man irgendwie Druck und sagt, komm, ich mach alles. Ich mach dir einen Tee, alles, was du willst, was dir hilft, damit du wieder schnell gesund bist. Wir gönnen dem anderen oftmals die Ruhe nicht. Weil wenn der andere mehr Ruhe hat, dann muss ich ja mehr arbeiten, oder? Das aufzufangen für einen anderen ist schwierig. Aber es gibt einen Platz, der uns die Ruhe gönnt. Und das ist bei Gott. Gott, der das alles auffängt, unsere Schwachheit, unsere Niedergeschlagenheit, der uns dort begegnet. Und Gott, er lässt Elia schlafen. Ich weiß nicht, wie lang, wie viele Stunden er schlafen durfte, ob es ein Powernap war, 10 Minuten und weiter geht's, oder ob das Stunden waren, wo er hier schlafen durfte. Aber ich glaube, Gott hat ihm das Schlafen von Herzen gegönnt. Irgendwann kam der Engel, es heißt ihn, der Engel erweckt ihn, indem er Elia berührte. Er weckt ihn durch eine Berührung. Keine Posaune, weiter geht's. Kein Eimer Wasser, steh auf, du fauler Hund. Genug ausgeruht. So behandelt man einen Diener vielleicht. Aber so behandelt man keine Freunde. Jesus sagt zu uns, ihr seid keine Diener für mich, sondern ihr seid meine Freunde. Und als gute Freunde können zusammen anpacken, die können zusammen was leisten, die können zusammen was reißen, die können zusammen richtig was rocken. Aber gute Freunde, und das liebe ich so, können auch zusammen chillen. Einfach mal nichts machen, einfach mal nur Gemeinschaft genießen. Wir haben angefangen, bei uns zu Hause im Dachboden das Büro reinzumachen. Und einige Freunde von mir waren da, um mir zu helfen, damit wir da ein bisschen vorwärts kommen und ein bisschen Progress machen, um das Büro einzurichten. Und ein Freund von mir, der hat so einen kleinen Pizzaofen mitgebracht. Und dann haben wir an einem Tag dann eben haben wir Pizza gemacht auf dem Balkon und so. Und wir haben es uns so richtig gut gelassen. Und hat einer meiner Freunde gemeint, oh Mensch, jetzt sind wir hier völlig versumpft. Jetzt haben wir gar nichts mehr gearbeitet. Wir wollten doch eigentlich was anderes machen und so. Und ich hatte ihm gesagt, das, was wir heute an Gemeinschaft hatten, an Beziehung, Pizza essen, unterhalten, einfach Zeit zusammen, das ist so viel mehr wert und so viel wichtiger, als dass da oben irgendwie das Büro fertig wird. Das kommt immer noch, das machen wir dann morgen und so weiter. Aber diese Zeit der Gemeinschaft, das ist so viel wichtiger, so viel wertvoller. Und ich glaube, bevor wir für Gott was reißen, bevor wir für Gott unterwegs sind und mit ihm große Dinge tun, ist es wichtig, dass wir diese Zeiten der Freundschaft haben, diese Zeiten der Erholung, diese Zeiten des gemeinsamen Chillens, des gemeinsamen Ausruhens. Das ist so wichtig. Und der Engel, er begegnet ihm sanft, liebevoll, mit einer ausgestreckten Hand und mit allem, was jetzt in diesem Augenblick nötig war, mit Wasser und mit Brot. Und ich finde es so schön, dass die Bibel uns auch hier die Details nicht verschweigt. Wie hier beschrieben steht in diesem Bibeltext, es handelt sich um geröstetes Brot. Frisch, duftend, lecker. Kein billiges Essen, kein Fastfood. Kurz zum McDrive, schieb dir kurz was rein und dann geht's weiter. Sondern was Wertvolles, was Gutes. Geröstetes Brot auf den Steinen gebacken. Und Gott, er schickt den Engel und er sagt, iss und trink. Und auch hier weiter nichts. Der Engel sagt einfach, iss und trink. Er spart sich jeden weiteren Kommentar. Er sagt zunächst nichts, weil in diesem Augenblick gar nichts anderes wichtig war. Da ging es noch nicht darum, über Strategien zu sprechen. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Was kommt dann? Wie kriegt man dich jetzt wieder fit? Es ging da nur darum, zu essen und zu trinken. Mehr war in der Situation nicht wichtig. Und deshalb beschränkt der Engel sich auf das, was wichtig ist, auf Iss und Trink. Und das Wasser und das Brot steht natürlich symbolhaft auch für Wasser und für Brot des Lebens. Das, was Gott uns anbietet, keine andere Quelle kann unseren Durst stillen, außer das Wasser des Lebens, das Brot des Lebens, was Gott uns geben möchte. Doch um das zu bekommen, dafür müssen wir uns Zeit nehmen. Es gab, ich muss das an so eine Werbung denken, ich habe sie gesucht überall im Internet, habe sie aber nicht mehr gefunden, sonst hätte ich sie euch gezeigt. Ich weiß gar nicht mehr, für was das eine Werbung war, aber auf jeden Fall eine Werbung, wo so ein Jogger oder so ein Marathonläufer durch die Wüste rennt. Und irgendwann kommt er irgendwie vorbei, ganz untypisch, an so einem Wasserhahn, der da in der Wüste steht. Und er geht hin zu diesem Wasserhahn und er nimmt so den kleinen Finger und nimmt mit diesem kleinen Finger so einen Tropfen Wasser darunter, da raus von diesem Wasserhahn, nimmt diesen Tropfen Wasser und rennt weiter. Völlig verrückt. da gibt es diesen Wasserhahn in der Wüste, der Wahnsinn. Und er nimmt sich einen Tropfen und rennt weiter. Wie verrückt. Aber wie oft machen wir das? Wie oft machen wir das mit Gott? Dass Gott uns etwas vorbereitet hat, wie bei Elia, einen Wacholderstrauch, diesen Platz mitten in der Wüste. Gott hat uns alles vorbereitet und wir nehmen einen Tropfen und wir rennen weiter. Wir müssen uns die Zeit nehmen, denn dieses Wasser des Lebens ist wichtig. Wir brauchen es. Es gab mal Tokio 2020 bei einem Marathonlauf. Da gab es einen Franzosen, Mohamed Amondi, oder wie, ich weiß nicht, wie man ausspricht. Da gibt es Videos von ihm, wie er an so einem Verpflegungstisch mit Wasser vorbeirennt und wie er sich dann quasi eine Flasche nimmt und alle anderen Wasserflaschen auf diesem Tisch so vom Tisch runterpfeffert. Und dann gab es danach dann die Presse und einige, die so gesagt haben, das hat er mit Absicht gemacht. Der hat sich eine Wasserflasche genommen, die anderen hat er alle vom Tisch gefegt, weil er den anderen Läufern dieses Wasser nicht gönnen wollte, um sich dadurch unsportlichen Vorteil zu verschaffen. Ich weiß nicht, ob das seine Motive waren oder ob er einfach so K.O. war, dass er das aus Versehen runtergeworfen hat. Aber es hat einen riesen Wirbel ausgelöst, damals medial. Und ich glaube, dass das tatsächlich die Taktik des Teufels ist. Dass er alles dafür tut und alles versucht, uns dieses Wasser wegzunehmen, uns dieses Wasser nicht zu gönnen, diesen Tisch abzuräumen. Aber wir wissen, Jesus, er stellt uns den Tisch auf, immer wieder aufs Neue, immer wieder aufs Neue, auch im Angesicht der Feinde, in allen Umständen. Und Elia, er macht es absolut richtig. Er isst und er trinkt. Er nimmt das, was ihm angeboten wird, und er nimmt sich Zeit, die Zeit bei Gott aufzutanken. Und danach ging es aber wieder los. Genug ausgeruht, weiter geht's, auf geht's. Das steht hier nicht. Was steht hier in dem Text, was Elia nach dem Essen macht? Es steht hier, Elia, er isst und er trinkt und danach darf er nochmal schlafen. Er darf nochmal schlafen. Und auch hier sehen wir genau das. Gott sagt hier nicht, okay, Elia, ruh dich aus, 15 Minuten Powernap, dann geht's aber weiter, sondern Gott, er lässt ihn nochmal schlafen. Ist es nicht von Herzen ein Gott, der sich liebevoll um uns kümmert, der uns nicht drängt und schubst, der uns in unserer Schwachheit beisteht, in unserer Not bei uns ist? Ein Gott, der uns nicht hetzt, sondern der uns von Herzen seine Ruhe gönnt. Er gönnt Elia von Herzen die Ruhe unter dem Baum. Er wacht über seinen Schlaf. Er gibt ihm alles, was er jetzt benötigt. Und das ist das, was Gott uns auch schenken möchte. Ruhe und Kraft in seiner Gegenwart. Und das, was Elia hier erlebt, das hat überhaupt nichts mit Faulheit und mit Trägheit zu tun, mit Gescheitertsein, mit Kräfte vielleicht falsch eingeteilt, mit Versagen oder mit was auch immer. Hey Elia, er hat doch für Gott alles gegeben. Wir sehen doch, dass er alles gegeben hat, dass er mit Gott echt was gerissen hat. Die 450 Baalspropheten, mit denen hat er sich angelegt. Er war mutig, er hat alles gemacht. Und ich bin überzeugt davon, Gott war stolz auf ihn. Er hat gesagt, Elia, du guter und treuer Knecht, es freut mich, was wir beide gemeinsam alles gemacht haben. Ich bin überzeugt davon, Gott war stolz auf ihn. Er hat doch alles gegeben. Aber jetzt brauchte er Ruhe. Und es gibt Zeiten in unserem Leben, da können wir ohne größere Probleme Vollgas geben, 150, 200 oder sogar 300% Leistung und mehr Zeiteinsatz. Aber es gibt auch Momente, wo wir Ruhe brauchen. So, heute Morgen, wo ich meine Predigt gemarkert habe, waren alle meine Textmarker leer. Und ich habe gedacht, das ist ein Zeichen. Sogar die gehen mal leer. Das ist ein Zeichen. Jetzt noch der letzte Punkt und dann Urlaub, okay? Also ich predige heute Morgen auch zu mir, natürlich. Jesus selber hat sich an einen einsamen Ort zurückgezogen zum Beten. Dann, als die Jünger gesagt haben, wo warst du? Alle suchen dich. Alle wollten was von dir und du warst nicht da. Und Jesus, er zieht sich zurück auf den Berg. Er sucht die Einsamkeit, er sucht die Nähe des Vaters, um mit dem Vater allein zu sein. Auch in den Zeiten, wo viel los war. Da, wo ihn alle gesucht haben. Er hätte sich sagen können, jetzt passt es gerade nicht, jetzt muss ich erst das und das. Jesus wäre nie zur Ruhe gekommen. Nie, wenn er sich diese Zeit nicht genommen hätte. Und es ist so, wie Christina heute Morgen auch gesagt hat. Diese Dinge erledigen sich nicht schnell, sondern wir brauchen diese Zeit. Wir brauchen Zeiten, damit Dinge heilen können. Wir brauchen Zeiten, um wieder neue Kraft zu bekommen. Und es dauert so, wie es dauert. Aber Gott möchte uns in dieser Situation und nicht in diesem Zustand belassen. Letzter Punkt. Nach der Wüste geht es weiter. Udo Lindenberg singt, hinterm Horizont geht's weiter, ja, ein neuer Tag. Und auch hier heißt es, nach der Wüste geht es weiter, es kommt ein neuer Tag. Und Elia, er schläft nochmal und als er wieder aufwacht, da merkt er, der Engel, er hat ihn nicht verlassen. Der Engel hat die ganze Zeit bei ihm gewacht und er hat sogar nochmal frisches Brot gemacht. Nochmal frisches Brot gebacken, solange Elia geschlafen hat. Und nochmal sagt der Engel jetzt, iss und trink. Aber jetzt sagt der Engel noch was anderes. Er sagt ihm, steh auf und iss, denn vor dir liegt noch eine lange Reise. Steh auf und iss, denn vor dir liegt noch eine lange Reise. Das Leben, der Dienst von Elia, es endet nicht in der Wüste. Das, was er bekommen hat, das war kein Leichenschmaus, kein letztes Essen nochmal vor dem Tod. Gott, er meint es noch einmal gut mit ihm und dann geht's zu Ende. Sondern es lag noch eine Reise vor ihm. Es gibt eine Perspektive, die über die Wüste hinausgeht. Und es ist so wichtig, das zu glauben, dass wir das glauben und dass wir nicht den Lügen glauben. Wenn wir enttäuscht sind, dann haben wir Angst. Und der Teufel, er möchte, dass wir nicht weitermachen. Er möchte, dass wir aufgeben. Er möchte, dass wir aufhören. Aber wir müssen auf Gott hören, auf Gott und auf die Pläne, die Gott mit uns hat. Der Teufel, er sagt uns, das war's. Du kannst nicht weiter. Aber das ist eine Lüge. Natürlich können wir weiter. Als meine Kinder noch klein waren, ich habe das so vor Augen, wenn man mit den Kindern unterwegs ist, eine Wanderung macht und so. Und dann die Kinder rufen, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Und du sagst, doch, du kannst doch. Ich glaube an dich, ich weiß, dass du schaffst. In Neubrandenburg immer diese 6 Stockwerke hochlaufen, die Treppe, wo dann Liara oft gesagt hat, ich kann nicht mehr. 2. Stock, doch, du kannst noch. So. Und wenn es gar nicht mehr geht, ja, dann nimmt Papa dich auf die Schulter. Dann trage ich dich. Und es ist das Herz Gottes, wie in diesem Gedicht Spuren im Sand, wo Gott sagt, da habe ich dich getragen. Es ist niemals Schluss, solange Gott nicht sagt, dass es Schluss ist. Es geht weiter. Wir können weiter. Und wenn es gar nicht mehr geht, wird Gott uns tragen. Jesaja 43, Vers 19 heißt es, seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es denn nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Gott, er hat einen Plan für dein Leben, was auch über die Wüste hinausgeht. Er hat Pläne für dich. Es werden auch wieder Zeiten der Kraft kommen. Siehst du es denn nicht? Steht hier. Siehst du es denn noch nicht? Dann hoffe ich, du fängst an zu glauben. Und egal, ob wir gerade stark oder schwach sind, wir brauchen dieses Brot, wir brauchen dieses Wasser, wir brauchen diese Berührung von Gott für unser Leben. Und entscheidend ist, dass wir es annehmen. Wenn Elia das verweigert hätte, wenn Elia hier im falschen Moment einen auf bockig, einen auf stur, einen auf trotzig gemacht hätte, ich esse nichts, ich will nichts, ist mir alles zu viel, ja, dann wäre er wahrscheinlich in der Wüste geblieben. Dann wäre es vielleicht wirklich nicht weitergegangen. Und wir brauchen das in diesen Zeiten, dass wir sagen, Gott, ich mache mein Herz für dich auf. Und ich nehme das, was du mir gibst, von Herzen in Anspruch. Ich esse und ich trinke. Gott, er wird es dir anbieten. Er wird es dir immer wieder anbieten. Er wird es dir immer wieder aufs Neue anbieten. Aber entscheidend ist, dass du es annimmst. Bei Pettersson und Findus war es so, Pettersson, er kommt aus seiner Verfassung dann tatsächlich raus, indem dann der Findus, der kleine Kater, ihn umstimmt. Indem er so lange nicht locker lässt und um ihn rumspringt und er ihn überredet, dass er weitermacht. Und dann ändert sich seine Stimmung, es ändert sich seine Verfassung. Und auch Gott, er wird uns nicht alleine lassen. Er wird uns nicht in Ruhe lassen. Er wird uns nicht drängen und schubsen, aber er wird uns immer wieder neu sein Wasser und sein Brot anbieten und wird sagen, iss und trink. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo wir weitergehen können. Es liegt noch eine lange Reise vor uns. Und Gott, er gibt uns neue Kraft, um diesen Weg zu gehen. Und die Reise von Elia, die geht zum Berg Horeb. Da sage ich jetzt gar nicht viel dazu. Aber es ist so bezeichnend, weil der Berg heißt Begegnung mit Gott. Das ist eine Begegnungsstätte mit Gott. Und Gott sagt Elia, dass er ihm dort nochmal begegnen möchte. Dahin geht seine Reise. Und Elia erlebt dann einen Sturm, ein Erdbeben und ein gewaltiges Feuer. Aber der Herr, er ist in keinem von diesen mächtigen Erscheinungen. Stattdessen erfährt Elia die Gegenwart Gottes in einem ganz sanften Säuseln. Elia, er brauchte in diesem Moment nicht die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes hat er gesehen, oder? An so vielen anderen Stellen in seinem Leben. Aber jetzt brauchte er Gottes Trost. Jetzt brauchte er neue Kraft. Jetzt brauchte er seine Zuwendung. Ein sanftmütiger Moment des Heiligen Geistes, was seine Wunden geheilt hat, was seinen Blick korrigiert hat und was ihm eine neue Perspektive geschenkt hat. Und das brauchen wir auch. Auch dieses sanfte Säuseln, wo Gott zu uns spricht, wo Gott ganz nah, uns ganz nah kommt und diese Dinge uns in unser Herz hineinflüstert. Und Gott, er wirkt dadurch Elias Gefühlen entgegen. Er gibt ihm einen neuen Auftrag. Er hatte noch was mit ihm vor. Und Gott sagt ihm, es sind noch 7000 gläubige Christen da draußen, du bist nicht allein. Elia hat sich so allein gefühlt, aber Gott zeigt ihm, du bist gar nicht allein. Es gibt so viel mehr. Es gibt noch eine Perspektive, es gibt noch einen Auftrag. Und das dürfen wir auch in Einsamkeit und in Schwachheit erleben, dass wir nicht alleine sind. Wir wollen als Gemeinde füreinander da sein. Niemand muss alleine durch schwere Zeiten hindurchgehen. Und wir möchten auch für euch da sein, wenn ihr Gespräch braucht, wenn ihr Gebet braucht. Auch da möchten wir zueinander stehen. Das ist deswegen auch so wichtig, dass wir auch Kleingruppen haben, wo wir füreinander da sein können. Okay, Lobpreisteam. Oder wolltest du? Ja, okay. Lobpreisteam, ihr dürft kommen. Können wir noch ein Lied spielen? Ich finde, abschließend gesagt, eines ganz wichtig. Nach all den Wundern, die Elia erlebt hat, begreift Elia jetzt Folgendes. Das eigentliche Wunder in seinem Leben, das war seine persönliche Beziehung zu Gott. Dass er erlebt hat, dass Gott da war in jeder Situation. Das eigentliche Wunder war nicht die übernatürliche Versorgung oder das, was auf dem Karmel geschah, sondern das eigentliche Wunder war, dass er erlebt hat, Gott ist mein Freund, der immer da ist und der mich nicht alleine lässt. In meiner Schwachheit und aber auch in meinen Siegen, Gott ist da. Und dieses Wunder, das können wir auch erleben. Lebensnahe, erfüllende Freundschaft mit Gott. Amen.